So, liebe Radio Chico-Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr wisst, wir sind immer noch hier unterwegs im Berner Generationenhaus. Und zwar habe ich schon meinen nächsten Interviewpartner vor mir. Und es wäre der Herr Lothar Seethaler. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Interview, lieber Herr Seethaler, und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ich würde sagen, Ostkongo, Nordbenin, in diesen Ländern in Afrika seid ihr ehrenamtlich tätig und gleichzeitig Präsident vom Pont Universel Fribourg. Das tönt alles nach recht viel und sehr viel und hört sich auch mega vielfältig an. Könnt ihr zu dem ein euren Werdegang beschreiben?
Ja, danke, gern. Natürlich ist es vielfältig und das ist schon das Schöne daran. Ich habe mich eigentlich schon in jungen Jahren für die Situation im Süden, in den Ländern vom Süden interessiert und eben festgestellt auch, dass es viele Leute gibt, die extrem benachteiligt sind, während es uns hier in der Schweiz doch recht gut geht. Das hat mich immer schon bewegt. Ich war nachher tätig bei den Drittweltläden, nachher beim Hilfswerk Fastenopfer, wo ich auch für verschiedene Länder, Indien zum Beispiel, in Asien und in Afrika bin zuständig war. Und die letzten 10 Jahre oder 11 Jahre war ich noch bei der DEZA, also bei der Entwicklungszusammenarbeit von der Schweiz. Und was ich jetzt eigentlich wieder gerne mache, im Rahmen von diesem kleinen Freiburger Hilfswerk, Pont Universel, was ihr erwähnt habt, das ist, ich möchte das, was ich erlebt habe und mein Wissen auch, möchte ich weiterhin zur Verfügung stellen, und zwar vor allem Organisationen im Süden. Das ist so mein, das liegt mir am Herzen. Und es ist natürlich dann auch so, dass man, wenn man mit Organisationen im Süden direkt zusammen arbeitet, über WhatsApp Coaching macht und einmal im Jahr gehe ich jeweils auch hier in Benin und in Kongo, dann lernt man selber. Ich frage mich manchmal, wer lernt mehr dabei? Bin ich eigentlich oder sind es die Kolleginnen und Kollegen, die ich coache? Und das ist das Spannende an der ganzen Sache.
Das klingt aber ganz spannend, da der Austausch zwischen eben diesen zwei verschiedenen Orten, Kulturen. Und ihr habt ja schon erwähnt, Coaching, und ihr seid ja ehrenamtlicher Coach und Begleiter für lokale Organisationen in afrikanischen Ländern. Findet ihr, dass es eine grosse Bedeutung sollte, sich für internationale Engagement und Solidarität in unserer globalisierten Welt einzusetzen?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, und gerade der Begriff Solidarität ist zentral. Weil wir hier im Westen, in unserer Kultur, sind je länger, je mehr der Konkurrenz prägt. Wir müssen uns auf einem Merit behaupten. Wir machen die Ellbogen raus und uns durchsetzen. Und das ist etwas, was eigentlich den afrikanischen Kulturen, zum Beispiel, wo ich jetzt mit ihnen zusammen arbeite, eigentlich fremd wäre oder fremd ist gsi, und wo sie quasi fast ein bisschen wie aufgedrängt haben bekommen durch die Kolonisierung auf der einen Seite und durch die Zusammenarbeit jetzt, die wirtschaftliche, mit dem Westen. Und das führt auch immer wieder zu Konflikten zwischen Ländern, zu Konflikten zwischen Interessengruppen und so weiter. Die gehören viel von Kriegen auch in Afrika. Und da ist die Besinnung auf Solidarität ist etwas Wichtiges. Und in allen Projekten, die ich begleite, arbeiten wir mit Solidaritätsgruppen. Also Gruppen, die sich nicht intern konkurrenzieren, sondern zusammenstehen, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig weiterhelfen, um zunächst mal ihre Kinder können zu ernähren und gut ins Leben zu kommen.
Ihr habt ja gesagt, gegenseitig unterstützen, gegenseitig zusammenhalten. Ist das denn so, wie ihr die Solidarität definiert? Wie definiert ihr selber Solidarität, wenn ihr eine Definition zu diesem Wort geben könnt?
Eben, für mich ist ein wunderbares Beispiel. Gut, Definitionen könnte man vielleicht manche machen. Aber für mich ist es ein wunderbares Beispiel in diesen Solidaritätsgruppen. Das sind Leute, die sehr stark verarmt sind, zum Beispiel im Ostkongo durch den Krieg traumatisiert sind und ihr Leben fast nicht mehr meistern können. In dem Gesundheitszustand, auch, wo sie sind, auf dem Niveau von Traumatisierung. Und dadurch, dass wir unsere Partner in einer Gruppe helfen, sich zusammenzufinden und gegenseitig Vertrauen zu fassen wieder, sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam auch dafür zu sorgen, dass sie ihre Kinder ernähren können. Was in diesem Zustand nicht ganz einfach ist, haben wir auch festgestellt, dass das auch gesundheitlich und für Traumaheilung auch etwas sehr Positives ist. Also das Zusammengehen, das ist übrigens jetzt auch neurologisch bereits nachgewiesen, die mentale Gesundheit wie auch die physische Gesundheit, für das brauchen wir die anderen. Und wir brauchen die anderen in einem Vertrauensverhältnis, in einem Verhältnis von Solidarität. Also das ist etwas Urmenschliches, ein urmenschliches Bedürfnis, das wir eigentlich versuchen wieder zu finden.
Und könnt ihr vielleicht ein paar Hauptprojekte oder Initiativen vorstellen, an denen ihr halt im Ostkongo oder Benin gearbeitet habt, um diese Menschen dort in diesen Ländern zu unterstützen?
Also ich habe die Arbeit eigentlich schon beim Fastenopfer während 16 Jahren machen können. Und dafür bin ich dem Fastenopfer bis heute also dankbar, dass ich in verschiedenen Ländern, Madagaskar, Senegal, auch im Kongo, in Indien, so mit Solidaritätsgruppen können schaffen. Wo wir jetzt spezialisiert sind und die Spezialisierung weitergeführt haben, das ist die Solidaritätsgruppe speziell in Nachkriegssituationen oder in Konfliktsituationen, weil dort sind die Menschen traumatisiert. Und also das heisst, dass sie zum Teil fast nicht mehr in ihrem Körper leben, sondern irgendwie wie einen leeren Blick haben, zwar noch funktionieren, aber nicht mehr wirklich da sind. Und durch diese Arbeit in Solidaritätsgruppen finden sie wieder zurück. Und häufig ist es nachher fast wie besser als vorher. Trotz dem Schlimmen, was sie erlebt haben, wenn das mal integriert ist und sie zusammengefunden haben, werden die Leute fast wie stärker als vorher, auch wie sie sich untereinander sicher fühlen und gemeinsam sicher fühlen. Das ist jetzt eines der Hauptprojekte, das ich unterstütze. Also mit Coaching oder Begleiten, müsste ich eher sagen. Mit Coaching im Ostkongo, im Südkivu. Das ist in Walungu und wir versuchen es auszudehnen in weitere Regionen in Kalehe. Im Nordbenin ist es ein Gebiet, das anders gelagert ist. Also es ist bedroht von extremistischen Einflüssen, wobei sich die nicht wirklich Fuß fassen in diesem Gebiet. Und dort arbeiten wir auch hauptsächlich mit Frauengruppen zusammen, aber je länger, je mehr auch mit gemischten Gruppen, die sich darum kümmern, dass eben die Landwirtschaft so gepflegt wird, dass sie es erlaubt, Kinder wirklich gut zu ernähren, dass Fehl- oder Mangelernährung zu überwinden und auch von den Pestiziden und anderen chemischen Produkten, die der Umwelt schädlich sind und auch für die Menschen schädlich sind, dass sie sich aus denen zurückziehen und mit den agrarökologischen Methoden ihre Ziele erreichen. Das sind jetzt im Moment die beiden Hauptprojekte, die ich begleite.
Dann ist es so, dass sie ja gerade angetönt hat, zum Beispiel im Nordbenin, ist es ja so, dass sie ein bisschen von extremistischen Aussengruppen manchmal ein bisschen bedroht sind oder so. Und in diesem Zusammenhang, inwiefern spielt die Solidarität eine Rolle und wie hat ihre Tätigkeiten in diesen Ländern können beitragen, dass es halt ein Miteinander, ein Zusammenhalt gibt, trotz dass es eben so all die Kriege und all die Sachen drumherum gibt?
Das ist nicht ganz einfach. Also der Einstieg ist immer seine persönliche Kenntnis. Also im Kongo habe ich früher geschafft für DEZA und habe einzelne Organisationen kennt, gewusst, wie engagiert die sind und kann mich jetzt denen wieder widmen. Im Benin ist es anders gewesen. Da bin ich von Pont Universel angefragt worden, weil sie ein Projekt im Nordbenin wollen realisieren, ob ich sie unterstützen könnte, weil sie gewusst haben oder eine Mitarbeiterin von ihnen hat gewusst, dass ich jetzt in Freiburg wohne und die Erfahrung habe. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also jetzt im Kongo nach dem Krieg, wenn sich die Frauen zusammenfinden, je länger sie mehr auch mit Männern, dann ist es einfacher gewesen, die Kohärenz und das Vertrauen zu finden. Weil für sie ist das wie ein Rettungsanker gewesen in der unmenschlichen Umwelt, wo sie traumatisiert eben gelebt haben. Im Benin sieht es anders aus. Dort ist die Bedrohung, die wir im Kongo kennt haben, ist nicht so unmittelbar da. Und da braucht es also mehr kulturelles Feingefühl, um mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und dass sie auch an ihrem eigenen Leib spüren, dass es eigentlich doch besser geht, wenn ich nicht in Konkurrenz mit X, Y, Y und so weiter bin, sondern wenn man für mehr zusammen schafft, dass die Resultate besser sind. Und das ist die schöne Seite daran, dass es einem auch persönlich besser geht. Also. Und das ist aber ein Prozess, der anspruchsvoll ist. Also die junge Equipe im Nordbenin, die sind alle so zwischen 25 und 30, die dort jetzt arbeiten. Die machen also super Büts und sind also nach der Bevölkerung eng im Austausch und erzählen nachher auch. Und das ist für mich auch super spannend.
Mega spannend. Und die hat ja angesprochen gerade vorher, man braucht so ein Feingefühl für eben im Nordbenin zum Beispiel für die Kultur und so, um dort können eben Kontakt zu mit den Leuten. Kulturen treffen ja aufeinander hier, verschiedene Kulturen. Inwiefern habt ihr grosse Herausforderungen oder Hindernisse in den Ländern, wo ihr arbeitet, und wie geht ihr damit um?
Die Hindernisse sind eigentlich nicht die lokalen Kulturen, weil die lokalen Kulturen, die haben alle Elemente vom Zusammensein, vom Zusammengehen, vom etwas zusammenmachen, besonders in Afrika. Also, wenn ihr dort Frauen hören singen, wenn sie auf das Feld gehen, das ist ergreifend, oder? Das ist eine Zusammengehörigkeit, die beispielhaft ist, die ihr hier sucht. Die Gefahren sind eher von aussen, also zum Beispiel Hilfswerke, die kommen und versuchen, um jeden Preis die Integration in Marktverhältnisse zu fördern. Und die gehen manchmal zu Ungunsten von den Betroffenen. Oder im Ostkongo der Kampf um die Bodenschätze, wo also ganze Regionen mit Krieg überzieht oder mit einem Kleinkrieg, wo man hier schon überhaupt nicht mehr hören und so nicht mehr liest in den Zeitungen, aber wo nach wie vor da ist. Also das sind häufig die äußeren Einflüsse verschiedenster Art, die eigentlich auf die Kulturen treffen, die für das eigentlich gar nicht richtig vorbereitet sind. Und das sind die Schwierigkeiten, was nachher unumgänglich machen, dass wir uns dafür einsetzen, über die lokalen Organisationen, dass sich die Leute zusammenfinden in diesen Solidaritätsgruppen, nachher in Netzwerk und sich nachher gemeinsam überlegen, was sie eigentlich wollen. Und nachher auch ein Lobbying anfangen mit der lokalen Administration. Zugang zu Trinkwasser, Zugang zu Schulen, Zugang zum Gesundheitszentrum, Mutter-Kind-Gesundheit, dass dort nicht so viel kostet, dass sie gratis sind und so weiter, dass sie sich für solche Sachen gemeinsam einsetzen. Und das ist eigentlich jetzt die wichtigste Stossrichtung, die wir haben, um diesen Einfluss, die eigentlich negativ sind und die Leute eigentlich vereinzeln und auseinander dividieren, um denen eine Gegensteuer zu geben.
Die solidarischen Einsätze sind ja alle mega wunderbar. Covid-19 habe ich da noch als Angststichwort. Das war ja eine Zeit, die etwas schwieriger war, wo wir halt beschränkt waren in gewissen Sachen. Ja. Wie hat es die Regionen beeinflusst, die betroffen waren, mit denen ihr vielleicht zusammenarbeitet, und wie hättet ihr darauf reagieren
können? Gut, mein Coaching hat eigentlich, es hat in der Covid-Zeit angefangen. Und ich kann mich noch besinnen, es war zum Teil schwierig gewesen, Versammlungen zu machen. Wir waren im Ostkongo und mit drei Frauen oder drei oder vier Frauengruppen, das waren etwa 50, 60 Frauen da. Und dann ist jemand von der Lokalregierung, vom Gesundheitswesen, ist vorbeigekommen und hat gesagt, halt, ihr dürft da nicht so nah zusammen sein, ihr müsst so und so viel Abstand haben und so weiter. Dann haben wir das gemacht. Man konnte schon noch diskutieren, aber es war nicht mehr so einfach, weil man so weit entfernt war. Also es war klar ein Nachteil, aber man hat es gleich können, den Kontakt aufrechterhalten. Und das sind auch die modernen Mittel. Also es gibt viele Handys, auch jetzt in den Dörfern. Da kann man über WhatsApp kann man gleich auch miteinander telefonieren. Oder auch von hier aus, auch wenn ich die Zeit, die ich nicht konnte reisen, die ich nicht ins Land konnte, haben wir halt von hier aus über WhatsApp haben wir das Coaching gemacht. Und in diesem Fall ist es klar, da tut man das Engagement aufrechterhalten. Da bleibt man da zeigt man, dass man noch da ist auch wenn man sich nicht physisch präsent kann sein, aber man macht das Gleiche, bis sich das halt wieder eine gewöhnliche Situation wird, bis die Pandemie abklingt. Und in Ostafrika war sie zum Glück nicht so stark gewesen. Also die ländliche Bevölkerung hat unter den Massnahmen mehr gelitten als unter Covid selber.
Und jetzt, wenn wir auf eine langfristige Zeit blicken, welche langfristigen Ziele verfolgt der Pont Universel und in Bezug zu Solidarität und Entwicklung und Frieden zum Unterstützen der Gemeinschaften?
Also Pont Universel hat ja zwei Programme. Es hat auch ein Programm in Fribourg. Und in Fribourg sind das Atelier mit Leuten, die sonst vielleicht nicht Zugang haben. Atelier, wo der Ausdruck oder den künstlerischen Ausdruck fördern. Und die sind gratis. Die werden indirekt auch von der Stadt Fribourg unterstützt, indem dass wir gratis in der Blue Factory zusammenkommen und dort auch zu Mittag essen und manchmal zu Mittag kochen. Das ist immer am Montag und am Mittwoch, am Nachmittag. Und eben am Mittag trifft man sich schon. Das ist der eine Teil. Also wir haben so eine Art wie Solidaritätsgruppe haben wir auch in Fribourg. Ja. Das ist eine schöne Sache. Und das wird unterstützt oder begleitet von Praktikantinnen von der Psychologie. Also das sind, jetzt haben wir zwei Praktikantinnen, die einen Master machen sind und die tun uns während dem ganzen Jahr die Aktivitäten begleiten. Und ich bin dort einfach so am Rand eingebunden, weil ich sie auch coache und es mich auch interessiert, wie das genau funktioniert jetzt in Fribourg und wie das man die Atelier machen kann. Das finde ich toll, wenn das weitergehen kann. Und dort planen wir auch einen Austausch von diesen Ateliers mit den Gruppen zum Beispiel in Benin. Weil die afrikanische Kunst, die afrikanische Szene, Rap-Szene, Musikszene, die ist natürlich lebendig. Und dort das Hin und Her mit den heutigen technischen Mitteln ist das möglich, da muss man nicht unbedingt hingehen. Das ist etwas, was wir längerfristig jetzt für Fribourg planen. Für die Projekte ist es interessant, eben, wenn es mehr und mehr Solidaritätsgruppen gibt jetzt im Nordbenin, die auch in die Biolandwirtschaft im Prinzip, Agrarökologie einsteigen. Das wird sicher ein Vorteil sein für das Land selber. Und dort sind wir dran. Das Projekt läuft weiter, wird von Fribourg Solidaire unterstützt. Und im Ostkongo haben wir im Sinn, also dort möchten wir richtig ein Netzwerk bilden von Organisationen, die jetzt diese Arbeit machen. Weil es Tausende und Abertausende durch die Kriege und die immer ständig weiterführenden Konflikte um die Bodenschätze traumatisiert sind. Und da braucht es jetzt wirklich ein Netzwerk von Organisationen, wo die Solidaritätsgruppe Gedanken lebt. Und dadurch auch die Heilung von diesen inneren Wunden, von diesen Traumatisierungen ermöglicht. Also die Arbeit wird uns nicht ausgehen.
Ja, das hört man auch, wenn man das all die spannenden Sachen hört. Und dann würde ich sagen, die Leute, die da haben, jetzt können reinhören und sich denken, ja, wir wollen uns jetzt da einsetzen für die internationale Entwicklung. Wie können sie sich beteiligen und wie können sie eure Arbeit unterstützen?
Also jetzt, wenn ich an Kongo denke, sehe ich einfach die Konzernverantwortungsinitiative. Die ist ja dann knapp abgelehnt worden, aber man muss gleich etwas machen. Ich habe jetzt auch die Flagge von der Konzernverantwortung habe ich an meinem Velo, weil das ist etwas, wo jetzt einfach wichtig ist, dass auch Konzerne Verantwortung übernehmen. Dass sie schauen, wie werden die Bodenschätze abgebaut, wohin gehen die, geht das über kriminelle Organisationen, die eben die Menschenrechte verletzen, die Menschen ausbeuten, die sich gegenseitig bekriegen auf dem Rücken von der zivilen Bevölkerung. Das Gleiche auch mit den Pestiziden. Wenn ich umschaue, wie die Pestizide jetzt zum Beispiel im Nordbenin angewendet werden, da hat sogar die GIZ, also die Deutsche Entwicklungsorganisation, hat eine Studie darüber gemacht, das ist haarsträubend. Das ist gesundheitsschädigend für die lokalen Leute. Und es wäre eigentlich nicht nötig, weil es gäbe andere, mildere Methoden, um das anzuwenden. Da muss etwas im Bewusstsein hingehen. Auch die Gesellschaften, die sind häufig in der Schweiz ansässig. die Schweiz ist eine Drehscheibe für die Produkte. Also dort muss, ist ein Engagement, dass dort mehr Verantwortung ist. Verantwortung, ich weiss, das ist ein Begriff, den häufig die FDP zum Beispiel gebraucht hat, oder die eher die rechtsstehenden Parteien. Aber jetzt hier ist es jetzt wirklich notwendig, dass Verantwortung im Süden angewendet wird für die Organisationen, die hier tätig sind. Und nachher natürlich ist die Unterstützung von Hilfswerk hier, wo diese Art von Arbeit unterstützen. Und dort ist es wichtig zu schauen, also ich mache ein bisschen den Unterschied, weil ob ein Hilfswerk im Solidaritätsgedanken verankert ist oder ob es eine reine Marktstrategie hat. Das ist für mich ein bisschen der Unterschied. Und voilà, dort versuchen wir ein Beispiel zu setzen und zu schauen, dass sich vielleicht lokal etwas verändert.
Und zum Schluss noch vielleicht eine ganz kurze kleine Nachricht, eine Message, die ihr den Menschen da draussen mitgeben wollt, gross oder klein.
Gibt's also den Menschen hier in der Schweiz oder?
Sechs überall auf der Welt.
Ja, gut, eine wichtige Message ist eigentlich, dass die Erkenntnis, die auch in der Neurologie jetzt Fuß gefasst hat, dass wir einander brauchen, um überhaupt gesund zu sein. Also für unsere eigene Gesundheit, die kann ich nicht nur ich selber, sondern da brauche ich ein Umfeld, da brauche ich andere Menschen, da brauche ich die, die um mich herum sind, und ich brauche eine Ambiance, die vertrauensbildend ist, wo ich mich sicher fühlen kann. Und diese Sicherheit, wenn ich die hier habe, bei mir, in der Familie, in meinem Umfeld, dann ist das eins. Aber wir sollten auch schauen, dass die Menschen, die in Konfliktgebieten sind, nach Möglichkeit eben auch die Sicherheit bekommen. Die relative Sicherheit, auch wenn es schwierig ist, der Kontext, wenn sie aber mit Leuten umgeben sind, wo sie sich sicher fühlen können, dann ist das ganz entscheidend für die Gesundheit und für das Wohlergehen der Menschen. Das Bewusstsein, glaube ich, das ist etwas, das mehr auch in der Entwicklungszusammenarbeit kann, aber mehr auch bei uns, ins Berufsumfeld und so weiter. Dort haben wir noch Luft nach oben. Ja. Dann können wir noch etwas machen.
Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für euch, für die tolle Message, für das tolle Interview und wünsche euch weiterhin viel Erfolg in allen euren Projekten und merci fürs Zubeikommen.
Herzlichen Dank meinerseits.